Guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich, heute Abend hier zu sein und etwas über ein sehr wichtiges Thema sagen zu dürfen. Das Thema lautet, wie Sie wissen, Esoterik und Okkultismus. Was bedeuten überhaupt die Begriffe? Esoterik kommt aus dem Griechischen und bezeichnet eine Lehre, die nur Eingeweihten bekannt ist. Das griechische Wort eso meint innen, drin. Also solche, die drin sind in einer geheimen Gruppe und eine Geheimlehre kennen. Okkultismus kommt vom Lateinischen und bedeutet im Prinzip dasselbe, einfach auf Lateinisch. Occultus heißt verborgen, also Okkultismus ist die Lehre von verborgenen, geheimen Kräften, die normalerweise den gewöhnlichen Menschen nicht bekannt oder nicht zugänglich sind. Sie stellen fest, dass wir in einer Zeit leben, wo Esoterik und Okkultismus die Massen, die breiten Massen der Gesellschaft interessieren. Esoterik ist in der Schweiz ein Milliardenmarkt geworden. Das ist eigentlich ein Widerspruch zu dem, was Esoterik bedeutet. Es sollte ja nur für eine eingeweihte kleine Gruppe sein, auch Okkultismus. Aber insofern haben wir heute ein kulturgeschichtliches Phänomen, dass sich also die breite Masse mit diesen verborgenen Dingen beschäftigt und sich dafür interessiert. Wir wollen eine kulturgeschichtliche Analyse machen der Zeit, in der wir leben, und beginnen zunächst mal mit den schauderhaften Jahren 1939 bis 1945. Durch den Zweiten Weltkrieg wurde Europa grausam zusammengeschlagen. Europa lag gewissermaßen am Boden. Erstaunlich war aber, wie schnell nach dieser einzigartigen Katastrophe der Menschheitsgeschichte der Wille zu einem Neubeginn und zu einem steilen Aufstieg aufkommen konnte. Erinnern Sie sich oder denken Sie zurück an die berühmte Rede von Churchill in Zürich 1946. Er sagte: Lasst Europa aufstehen! Und er erklärte auch, wie der Weg gehen sollte, dass ein geeintes Europa nun entstehen sollte, dass das Zukunft und Hoffnung, Segen und Wohl bringen würde für Hunderte von Millionen Männern und Frauen. Wir sehen also, ausgehend von diesem Nullpunkt kam das Streben nach Aufbau und Förderung. Dadurch konnte sich die Ideologie des Materialismus ganz massiv hier im Westen entfalten. Natürlich zuerst wurde mit Geld die Grundbedürfnisse gestillt, und sobald das in den 50er Jahren schließlich so weit gekommen war, dann wurden auch neue Bedürfnisse geweckt. Und wir können sagen, dass also in der Nachkriegszeit das Geld eine ganz zentrale Rolle gespielt hatte. Man lebte gewissermaßen nach dem Motto: Wer was sein will, muss was haben. Aber in den 60er Jahren führte dies dann zu einer gewaltigen Krise, wie wir gleich noch sehen werden. Aber an dieser Stelle möchte ich in der Geschichte weiter zurückblenden und erklären, wo liegen die wesentlichen Grundlagen des modernen Materialismus. Da müssen wir zurückgehen ins 19. Jahrhundert. Wir sehen hier den Engländer Charles Darwin, der das berühmte Buch Die Entstehung der Arten herausgegeben hatte in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Darin begründete er auf populäre Weise die Evolutionslehre und erklärte gewissermaßen, dass durch natürliche Abläufe in der Natur konnte sich das Leben im Lauf von großen Zeiträumen entwickeln. Und schließlich wurde daraus die moderne Evolutionslehre aufgebaut, bei der schließlich Gott völlig ausgeklammert wurde. Man kam, das heißt, viele Gelehrte kamen zum Schluss, wir brauchen Gott überhaupt nicht für die Erklärung der Welt. Wir können alles erklären, die Entstehung des Weltalls, die Entstehung der Erde, die Entstehung des Lebens darauf, von der Einzelle bis zum Menschen. Wir können alles erklären mit natürlichen Abläufen. Es braucht nichts Übernatürliches. Es ist alles gegeben durch die Kräfte, die in der Natur vorhanden sind. Und dieses Weltbild wurde mehr und mehr im Westen hier während des 20. Jahrhunderts verbreitet. Und diese Ideologie war dann auch eine wichtige Grundlage, scheinbar wissenschaftliche Grundlage, für das Aufblühen des Materialismus in der Nachkriegszeit. Und wichtig an dieser Stelle, auch die Kirche leistete im Allgemeinen dieser materialistischen Lehre des Evolutionismus keinen Widerstand, sondern in der liberalen Theologie wurde das schon im letzten Jahrhundert aufgenommen, dieser Gedanke der natürlichen Entwicklung, und so wurde gewissermaßen das Fundament des christlichen Glaubens weggehoben. Also wir können sagen, dass die Kirche im 20. Jahrhundert weitgehend gekennzeichnet war durch Misstrauen gegenüber der Heiligen Schrift aufgrund einer scheinbar wissenschaftlichen materialistischen Lehre. Wie gesagt, das hat in den 60er Jahren zu einem Dilemma geführt. Besonders die Jugend hatte dieses Dilemma besonders empfunden. Und viele Jugendliche sagten sich, also auf diese Art und Weise machen wir nicht mehr weiter. Unsere Eltern, die rennen nur dem Geld nach. Ihnen ist wichtig ein schönes Auto, ein wunderbares Haus. Und das machen sie bis zum Herzinfarkt. Da machen wir nicht weiter mit. Wir wollen mehr. Das kann es ja nicht sein. Es braucht doch etwas Tieferes. Es braucht etwas Spirituelles. Und so war das in den 60er Jahren so, es gab unter der Jugend in breitem Maßen eine richtige Jagd nach Ekstase, nach geistlichen Erfahrungen. Es war denn auch diese Zeit, wo die Rockmusik aufgekommen ist, mit den berühmten großen ersten Rockkonzerten, in denen die Massen in Trance versetzt werden konnten, wo Einzelne plötzlich Erfahrungen erlebten, die sie früher nie gemacht hatten. Und sie dachten, da haben wir nun etwas Neues, etwas viel Tieferes, etwas, was unsere Eltern gar nicht gekannt haben. Nun, durch die Rockmusik kam dann auch das Interesse an den Drogen, denn manche Rockgruppen schon in den 60er Jahren hatten begonnen, Drogen anzupreisen, und zwar als Rezept, dass man hier noch stärkere Erfahrungen machen kann, noch mehr ausflippen kann, als nur durch die Musik selbst, mit ihren hämmernden, durchschlagenden Rhythmen und der großen Lautstärke. So begann also das Interesse an den Drogen. Man kann heute sogar sagen, dass die Rockmusik ein ganz entscheidender Dealer war. Und ein weiterer Schritt war dann auch das Interesse an östlichen Religionen. Denn auch dort entdeckte man plötzlich, gibt es ja Methoden, wie wir solche spirituellen Erfahrungen machen können, die gleichen Erfahrungen, wie wir sie durch Rockmusik und Drogen auch schon gemacht hatten. Und so wurde auch gerade in den 60er Jahren das Interesse an östlichen Religionen wachgerufen. Übrigens auch wieder durch manche Rockgruppen. Sie denken an die Beatles, die schon in den 60er Jahren, als sie Drogenprobleme hatten, davon frei werden wollten und gingen dann zu einem Guru nach Indien und hatten dann dafür wieder Reklame gemacht im Westen. Und wichtig, das ist gewissermaßen die säkulare Jugend in den 60er Jahren. Aber wir finden eine parallele Entwicklung in den evangelikalen christlichen Kreisen der 60er Jahre. Denn auch da war gewissermaßen ein Hunger nach Ekstase wach geworden. Und so entstand in der gleichen Zeit die charismatische Bewegung, die propagierte übernatürliche Erfahrungen durch Zungenreden, ein Lallen in unverständlichen Lauten und Wörtern und Zeichen und Wunder wie Heilungen und so weiter. Aber das ist aufgekommen in genau der gleichen Zeit wie die Drogen, die Welle der Rockmusik, die Drogenwelle und die Welle der östlichen Mystik. Nun, der aufsteigende Materialismus der Nachkriegszeit hatte auch gewaltige negative Auswirkungen auf die Umwelt. Und ab den 60er Jahren, aber besonders dann in den 70er und 80er Jahren, wurde unserer westlichen Gesellschaft mehr und mehr bewusst, dass dieses Aufwärtsstreben immer mehr und immer besser und immer fortschrittlicher, dass das gar nicht unbedingt so gut ist, sondern dass dadurch auch unsere Umwelt sehr viel zu leiden hat. Man merkte, wir bedrohen uns ja selbst, wenn wir unsere Flüsse kaputt machen und verunreinigen, die Luft, den Boden und so weiter. Irgendwie sind wir da in eine Sackgasse gekommen durch unser Denken. Und so kam auch immer mehr der Gedanke auf, wir müssen umdenken. Wir müssen wirklich prinzipiell etwas ändern, sonst machen wir uns selber zunichte, kaputt. Und so kam der Ruf auf, zurück zur Natur. Wir müssen mit der Natur wieder ins Reine kommen. Wir müssen unsere Harmonie mit der Natur wiederfinden, so wie das viele eingeborene Völker erleben. Nun, an dieser Stelle ist interessant. Der Aufruf nach Umkehr ist bemerkenswert. Aber der Aufruf zur Umkehr war eine Umkehr zur Natur, nicht eine Umkehr zu Gott. Es ging um eine Umkehr hin zur Schöpfung, nicht aber zum Schöpfer. Warum denn? Ja, weil der Gedanke des Schöpfers, der war schon längst erledigt für die meisten. Das ist doch gar nicht mehr diskutabel, denn die Evolutionslehre, die ist ja wissenschaftlich und die hat gezeigt, wir brauchen Gott gar nicht, um das Leben, um unsere Existenz erklären zu können. Das brauchen wir nicht. Also, wir müssen mit der Natur ins Reine kommen. Und in dieser Zeit, wo das Sehnen nach Ekstase, nach Mystik, nach Okkultismus und Esoterik immer stärker geworden ist, da hatten auch führende Esoteriker gleich eine Erklärung, warum denn gerade in unserer Zeit jetzt eine solche Wende des Denkens kommt. Und die Erklärung der New Age-Bewegung führt sich zurück auf die Astrologie. Ich muss erklären, es ist ein astronomisches Phänomen, also nicht ein astrologisches, ein astronomisches Phänomen, das, was die Wissenschaft, die Sternenwelt erforscht, schon lange kennt, dass es eben den Tierkreis gibt mit seinen Zeichen in 12 Bereiche aufgeteilt. Das war eine künstliche Aufteilung aus dem Altertum. Und ebenfalls ist es eine Tatsache, dass der Ort, wo die Sonne aufgeht, wo die Sonne steht im Frühjahr, dass das mit der Zeit gegenüber der Sternenwelt ändert. Das heißt, etwa alle 2000 Jahre ist der Frühlingspunkt der Sonne in einem anderen Tierkreiszeichen. Und nun sagte man, seht ihr, in den letzten 2000 Jahren, da war die Sonne im Frühjahr zu sehen im Tierkreiszeichen der Fische. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo das wechselt von den Fischen hinüber zum Wassermann. Und so sagen sie, diese Astrologen, Seht ihr, in den letzten 2000 Jahren hatten wir das Zeitalter der Fische. Jetzt gehen wir zum Zeitalter des Wassermanns. Und das ist ein Aufstieg. Das ist eine totale Veränderung. Das bedeutet so, also ist so zu sehen, das Zeitalter der Fische, das war das christliche Zeitalter. Man erklärt dann das so, nicht wahr? Der Fisch war doch bei den ersten Christen so ein Erkennungszeichen in der Verfolgungszeit unter den Römern. Und erste Christen waren Fischer, wie zum Beispiel Petrus. Und so sei also der Fisch das Symbol für das Christentum. Aber seht ihr jetzt, gehen wir von dem christlichen Zeitalter hinüber in das Zeitalter des Wassermannes. Und das Zeitalter des Wassermannes, das ist der Punkt, wo die Menschen erkennen, dass das Christentum vorbei ist und wir unsere magischen Fähigkeiten ganz neu entdecken sollten. Fähigkeiten, die in jedem Mensch schlummern. So wird gesagt. Also jetzt gilt es, das Denken völlig zu ändern, vom Christlichen weg hin zum Esoterischen. In diesem neuen Zeitalter ist Esoterik nicht mehr für Eingeweihte, sondern für alle. Wir sehen das hier nochmals deutlicher. Die letzten 2000 Jahre wäre der Bereich des Christlichen und jetzt die nächsten 2000 Jahre der Bereich, das Zeitalter des Übersinnlichen. Nun, so erklärt die New Age-Bewegung den jetzigen Übergang. Wir seien jetzt also in einer Wendezeit und da müsse sich das Bewusstsein der Allgemeinheit ändern und das gehe durch Meditation und Magie und mit allen möglichen verwandten Dingen. Wir gehen hinüber, so wird behauptet, in ein neues Zeitalter, New Age. Die New Age-Bewegung ist nicht eine Organisation, sondern es handelt sich um eine Bewegung. Darum, sie hat tausende von Gesichtern und viele, die eigentlich dazu gerechnet werden können, würden sich selber gar nicht als New Ager bezeichnen. Also eine Bewegung ist nicht irgendwie so leicht fassbar, sie ist dermaßen breit und in allen Bereichen der Gesellschaft drin. Was aber allgemein diese esoterische Bewegung der heutigen Gesellschaft anbetrifft, ist die, es besteht der Wunsch, gewissermaßen alle Religionen zu vereinen, alles Religiöse zusammenzubringen. Und in der Esoterik, im Okkultismus, sind zwei Grundlehren absolut fundamental. Wenn Sie diese beiden Grundlehren heute Abend festhalten, dann werden Sie immer und immer wieder schnell Dinge einordnen können, woher sie kommen. Denn die Praktiken im Okkultismus, in der Esoterik, die gehen zurück auf diese zwei Grundlehren. Das erste ist die Mikro- und Makrokosmoslehre. Und das zweite ist die Passivität. Ich erkläre. Man sagt im Okkultismus, der Mensch ist ein Mikrokosmos, ein kleiner Kosmos, eine kleine Welt in sich. Der Sternenhimmel, das Universum, ist ein Makrokosmos, also ein großer Kosmos, eine große Welt in sich. Und die beiden entsprechen sich, weil alles, was es gibt, die ganze Natur, sei eine Einheit, eine totale Einheit. Diese Einheit gelte es zu entdecken. Und so erklärt man zum Beispiel die Astrologie. Die Sterne im Makrokosmos, die bilden den einzelnen Menschen, den Mikrokosmos, vor. Deswegen könne der Mensch in den Sternen, in den Konstellationen seinen Charakter, sein Schicksal oder sogar seine Zukunft erkennen. Und viele, viele andere Dinge in der Esoterik, die leiten sich her von diesen beiden, von dieser Grundlehre Mikro- und Makrokosmos. Wir werden das noch sehen. Der zweite Punkt ist Passivität. Wie kann man erleben, nicht nur theoretisch, sondern wirklich erleben, dass alles eine Einheit sei, dass die ganze Natur eine Einheit ist und dass der einzelne Mensch eine Einheit mit der Natur bildet. Das kann er durch verschiedene Methoden und das geht immer über Passivität des Geistes. Also der Geist des Menschen muss passiv gemacht werden und wenn das gelingt, dann kommt dieses Empfinden für Einheit auf. Zum Beispiel, wenn man Drogen nimmt, wird der Geist passiv gemacht und viele können in Drogenerfahrungen davon berichten, wie sie das Gefühl hatten, eine Einheit mit der Natur zu sein, zu bilden. Oder eine ganz andere Methode, Yoga, sieht zwar ganz anders aus, als wenn man Drogen nimmt, aber es geht dort bei diesen Übungen darum, dass der Geist des Menschen passiv gemacht wird und dass er im letzten Stadium dann sogar Visionen erreicht. So wie auch im Drogenrausch, aber ohne Drogen. Und so gibt es viele, viele andere Methoden, die auf dieses Grundprinzip der Passivität zurückgehen. Also, man sucht die Einheit mit der Natur. Theoretisch über die Mikro-Makrokosmos-Lehre, praktisch über die Passivität. Nun verstehen Sie das Handlinienlesen. Man sagt, der Mensch selber ist eigentlich auch wieder ein Makrokosmos, also eine große Welt in sich, die abgebildet wird durch die Hand. Die Hand sei ein Mikrokosmos, eine kleine Welt, die die größere Welt abbildet. Darum könne man aus den Handlinien und so weiter eben das Wesen des Menschen oder seine Zukunft erschließen. Oder die Fußreflexzonenmassage, die geht auch auf diese Grundlehre zurück. Man sagt, seht ihr, die Fußsohle ist eigentlich auch wieder ein Mikrokosmos, der den ganzen Menschen abbildet. Und so wird die Fußsohle gewissermaßen eingeteilt, dass sie in ihrem Aufbau von oben nach unten den menschlichen Körper darstellt, von oben nach unten. Und je nachdem, an welcher Zone man massiert, könne man diesen Bereich im Körper dadurch beeinflussen. Also wenn Sie zum Beispiel Probleme haben beim Eisprung, dann eben in diesem Bereich, der Gegend des Eisprunges entspricht. Oder wenn Sie Probleme haben mit den Augen, dann oben, da wo die Augen abgebildet sind. Eben alles aufgrund dieser Entsprechung. Es ist nicht so, dass man hier solche Bahnen entdeckt hätte, die diese Verknüpfungen ausmachen, sondern es geht um diese alte esoterische Lehre, die heute zum Allgemeingut gemacht wird. Um das noch ein bisschen weiter zu illustrieren, auch die Iris-Diagnose baut auf diesem Prinzip auf. Man sagt, die Iris des Auges, also der farbige Bereich, sei wieder ein Abbild, ein Mikrokosmos von dem ganzen Menschen, dem Makrokosmos. Und darum könne man eben von hier aus, wenn man das gut versteht, auf Krankheiten schließen und so weiter. Und mit diesem Bild illustriere ich nochmals den anderen Grundpfeiler der Esoterik, die Passivität. Sie sehen hier Mönche in der Meditation. Und die Meditation ist gewissermaßen eine Versenkung in dieser Art, dass der Geist des Menschen passiv gemacht wird. Und dann kommen diese esoterischen Erfahrungen hinein. Wie man den Geist passiv macht, da gibt es 1000 Möglichkeiten. Und es gibt immer wieder neue Methoden, die angeboten werden. Zum Beispiel autogenes Training, das kannte man nicht vor Jahrtausenden. Aber im Prinzip ist es gar nicht etwas Neues aus den letzten Jahrzehnten, sondern weil es wieder zurückgeht auf dieses Grundprinzip der Passivität. Darum beim autogenen Training in der Oberstufe, die nur wenige erreichen, dort hat man dann auch wieder visionäre Erlebnisse. Also wie wenn sie Drogen nehmen würden. Aber eben ohne Drogen und darum haben sie keine Probleme mit der Polizei. So geht das. Nun, Es geht um das Interesse der Natur, an der Natur und sogenannter Kräfte in der Natur. Das heißt, all diesen religiösen Erscheinungen der Esoterik ist eigen, dass das Göttliche in der Natur gesucht wird. Gott oder das Göttliche ist Teil der Natur oder die Natur selbst. Und in dem Sinn ist das Göttliche der Esoterik gar nicht wirklich transzendent. Obwohl man ja von spricht von transzendentaler Meditation und so weiter. Transzendent heißt ja übersteigend, das, was hinübergeht in eine andere Welt. Aber das Göttliche in der Esoterik ist eigentlich innerweltlich. Man sieht es in der Natur selbst. Nun, gibt es natürlich ein Problem. Muss man jetzt die Evolutionslehre, die ja so wissenschaftlich gewesen sein soll, muss man die jetzt aufgeben, weil man vom Materialismus wegkommt zum Spiritualismus? Nein, sagen die Okkultisten, das ist überhaupt nicht nötig. Denn die Evolutionslehre, die erklärt genau unser Denken. Nicht wahr? Der Materialismus hat gesagt, alles ist Materie. Und es gibt nichts anderes außer Materie. Und wer sagt, es gibt noch Seele, das irgendwie nicht Materie sei, der hat nichts verstanden. Der ist noch sehr zurückgeblieben. So hatte man das früher gesagt im atheistischen Materialismus, der ja hunderten von Millionen Menschen indoktriniert worden ist in den vergangenen Jahrzehnten. Nein, man muss einfach Materie ersetzen durch Geist. Alles, was es gibt, ist Geist. Und das ist Spiritualität. Es ist einfach nicht Materie, sondern Materie ist letztlich Geist. Alles ist geistig. Und so kann man die Evolutionslehre ganz genau beibehalten. Nur muss man nicht mehr sprechen über die Materie sei das Grundprinzip von allem, sondern man muss sagen, das Geistige, das Geisthafte ist das Grundprinzip von allem. Und diese kosmischen geistigen Kräfte in der Natur, die haben bewirkt all diese Entwicklung, ganz besonders, also zuerst die Entwicklung vom Big Bang, von diesem großen Knall, den es gegeben haben soll vor 20 Milliarden Jahren, also ungefähr, das kommt nicht so auf ein paar Monate an. Und dann ganz besonders vor 600 Millionen Jahren, da sei eben die erste Zelle entstanden und so hätte sich das immer mehr aufwärts entwickelt, bis dann zum Menschen, gewissermaßen von der Amöbe bis zu Goethe. Also das konnte man alles schön beibehalten und die Okkultisten sagten, das entspricht ganz unserem Denken. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo wir das bereits Gesagte im Licht der Bibel untersuchen möchten. Wir wollen ja heute Abend Esoterik im Licht der Bibel anschauen. Sie sehen hier die berühmte Jesaja-Rolle aus Höhle 1 von Qumran. Sie stammt aus dem Jahr 100 etwa vor Christus und hat die Genauigkeit der Bibelüberlieferung durch die Jahrtausende wunderbar bestätigt. Im Alten Testament, im 5. Buch Mose, Deuteronomium 18, Vers 10, sagt der Gott der Bibel zu Israel: Es soll keiner unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der Wahrsagerei treibt. Kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Bräuel für den Herrn ist ein jeder, der diese Dinge tut. Also man kann sagen, die Bibel verurteilt Okkultismus und Esoterik in aller Schärfe. Das heißt also, wenn man in der modernen esoterischen Bewegung von heute alle Religionen zusammenbringen will, dann geht das eigentlich mit allen Religionen außer mit dem biblischen Glauben, denn der biblische Glaube lehnt Okkultismus ganz deutlich und massiv ab. Ein Gräuel für den Herrn. Wir gehen zum Neuen Testament. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief, in seinem letzten Brief, aus der Todeszelle in Rom, das ist sein Testament, da schreibt er über die zukünftige Entwicklung des Christentums und wie es sein wird in der Endzeit. Ich muss erklären, Endzeit nach der Bibel, das ist immer die Zeit, wo das jüdische Volk einmal aus der weltweiten Zerstreuung zurückkehren sollte in das Land der Väter. Das ist natürlich sehr interessant für uns, denn dieses Phänomen hat es nur einmal gegeben in der Geschichte, und zwar genau in unserer Zeit. Denn im 20. Jahrhundert sehen wir diese gewaltige Rückkehr von Juden aus allen 5 Kontinenten zurück ins Land der Väter und die Gründung des Staates Israel nach fast 2000 Jahren im Jahr 1948. Nun, Paulus sagt von dieser letzten Zeit, 2. Timotheus 4, Vers 3, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Mythen hinwenden. Also wird hier deutlich gesagt, es wird am Ende zu einer Entchristianisierung kommen. Man wird die Lehre der Bibel, die Paulus bezeichnet als die gesunde Lehre, die wird man nicht mehr ertragen. Man wird sich neu Lehrer aufhäufen, die Dinge erzählen, die wirklich kitzeln in den Ohren. Man werde sich wegwenden von der Wahrheit hin zu den Mythen. Und ich muss erklären, was Mythen sind. Mythen bezeichneten die religiösen Ideen, Ideologien der damaligen Völker außerhalb von Israel. Also man wird sich wieder für religiöse Systeme außerhalb des biblischen Glaubens interessieren, sich zu den Mythen hinwenden. Jesus Christus sagte ganz am Ende vor seiner Kreuzigung in der Ölbergrede, er war dort zusammen mit den Jüngern, blickte hinüber zum Tempelplatz und sprach auch von dieser letzten Zeit, der Zeit des Endes. Matthäus 24, Vers 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Also, Sie sehen, wenn wir auf einer ganz kleinen Insel zusammen wären, irgendwo im Ozean, nur ein paar 100 Quadratmeter, und wir hätten eine Bibel, wir wüssten gar nichts von allem, was um uns herum geschieht, aber wir könnten aufgrund der Bibel wissen, es wird eine Endzeit kommen, eine Zeit, wo Israel zurückkehrt, das jüdische Volk zurückkehrt ins Land der Väter, und da wird es zu einem gewaltigen Aufbruch kommen mit falschen Christussen, falschen Messiasen, heißt das, falsche Propheten, die übernatürliche, magische Dinge vollbringen, große Zeichen und Wunder auf betrügerische, das heißt irreführende Weise. Nicht, dass die Zeichen und Wunder nicht wirklich etwas sind, sondern dass damit vom Wahren weggeführt wird. Nun, was wir heute erleben, ist etwas, was wir kulturgeschichtlich auch schon in der Vergangenheit feststellen können. Wir leben also in einer Zeit, wo der Westen, der jahrhundertelang die Verehrung des einen Gottes der Bibel kannte, davon wegkommt und hingeht zur Verehrung von kosmischen Kräften in der Natur. Nun, das Gleiche kann man anhand der Geschichte des alten Israels illustrieren. Dieses Bild ist eine archäologische Rekonstruktionszeichnung von Jerusalem im 10. Jahrhundert vor Christus, als Salomo, der größte König von Israel, den ersten Tempel gebaut hatte auf der Bergspitze, dem Berg Zion. Israel durfte nur einen Tempel haben, nicht mehrere. Warum? Dieser eine Tempel sollte das Zeichen sein, es gibt nur einen wahren Gott. Ein Tempel als Zeichen für den einen Gott. Aber ich nehme an, Sie wissen, dass Salomo am Ende seines Lebens sich von dem Gott der Bibel, von dem einen Gott, abgewandt hat. Und er hat begonnen, Götter der umliegenden Völker zu verehren. Und das Volk ist ihm massenweise in der Zeit der Könige, also in der Eisenzeit, gefolgt. Man hat also begonnen, solche Götter zu verehren. Das ist eine Darstellung von dem Baal, dem Regen- und Blitzgott der Kanaaniter. Solche Götter, die also Kräfte in der Natur sein sollten, die hat Israel verehrt. In dieser Zeit sind viele Propheten aufgestanden und haben das Volk aufgerufen zur Umkehr von dieser Art Religion wieder zurück zu dem einen Gott der Bibel. Und die Propheten, Sie können das selber nachlesen in Ihrer Bibel, haben ganz deutlich geschildert, wie es zu einer nationalen Katastrophe kommen wird für Israel, wenn sie nicht zurückkehren. Und es wurde ganz genau gesagt, was geschehen würde. Die 10 Stämme würden zusammengeschlagen werden im Norden und weggeführt nach Assyrien. Und die Südstämme, Juda und Benjamin, die würden durch die Babylonier vernichtet und dann in die Gefangenschaft nach Babylon kommen. Man hat nicht gehört. Und so kam es wie Donnerschläge. Um 722 vor Christus zerstörte die assyrische Armee Samaria, die Hauptstadt des Nordreiches, und die 10 Stämme wurden weggeführt in die Gefangenschaft nach Assyrien. Das hier ist eine originale assyrische Darstellung von Israeliten aus den 10 Stämmen, die weggehen in die Verbannung nach Assyrien. Auch die Südstämme, Juda und Benjamin, sind nicht wirklich umgekehrt, sind verharrt auf diesem Weg. Und so kam es zu dieser Katastrophe der Jahre 605 bis 586 vor Christus. Als die babylonische Armee unter Nebukadnezar II. Dem Judenstaat ein Ende setzte, Jerusalem verwüstete, den Tempel in Staub und Asche legte und das jüdische Volk wegführte nach Babylonien. Also, die Parallele ist frappant. Die Verehrung des einen Gottes, dann ein ganzes Volk, eine ganze Gesellschaft wendet sich von ihm ab hin zu kosmischen Kräften in der Natur. Propheten rufen auf zur Umkehr, man hört nicht und die Katastrophe kommt. Nun, die Parallele ist nicht so, dass heute eine Katastrophe schon da wäre, aber die Parallele ist, dass Europa und Nordamerika, der Westen, sich von dem einen Gott wegwendet hin zu esoterischen Kräften. Und die Offenbarung, das letzte Bibelbuch, spricht über eine kommende Katastrophe, über speziell Europa, das Gebiet des ehemaligen Römischen Reiches. Nun, an dieser Stelle möchte ich einige religionswissenschaftliche Grundlagen weitergeben, die uns helfen werden, das Ganze noch von einem anderen Gesichtspunkt aus zu sehen. Als die Evolutionslehre durch Darwin aufgekommen ist im letzten Jahrhundert, hat man die sofort übertragen auf die Religionswissenschaft. Wichtig ist zum Beispiel der Name Taylor. Dieser Anthropologe hat sofort dieses Prinzip angewandt auf die Religionen und die Evolutionslehre angewandt auf die Religionen gab dann dieses Schema. Zuerst hätte es gar keine Religion gegeben. Es gab nur so affenähnliche Wesen und die hatten gar keine Religion. So wie Affen auch keine Religion haben im Zoo, oder? Sie haben noch nie gesehen einen Affe, der betet oder der irgendwie eine Abdankung macht, wenn jemand stirbt und so. Und dann sei mit der Zeit der Animismus entstanden. Das ist die Verehrung von Seelen und Geistern in der Natur. Anima heißt auf Lateinisch Seele. Man hat sich dann so erklärt, dieser Urmensch hätte zum Beispiel wahrscheinlich mal geträumt und dann hätte er sich im Traum selbst gesehen. Hätte gedacht, ach so, was ist denn das? Das ist irgendwie wie noch etwas Weiteres, das ich nicht wirklich fassen kann. Und so hätte man begonnen, in den Steinen und in den Bäumen irgendwie Seelen und Geistern zu sehen. Der nächste Schritt sei dann gewesen, die Entwicklung hin zum Polytheismus. Poly heißt viel, Theismus, Gottverehrung. Also die Verehrung von vielen Göttern. Man hätte dann nicht nur Geister und Seelen gesehen, sondern man hätte daraus dann eigentliche Götter gemacht. Und ganz verwandt dann der Pantheismus, dass man in allem, Pan heißt alles, in allem Gott oder das Göttliche sieht. Gewissermaßen alles, was man anrühren kann, sogar wir selber sind Teil des Göttlichen. Und eine weitere Entwicklung hätte dann dazu geführt zum Monotheismus. Monos heißt eins, also die Verehrung von nur einem einzigen Gott. Judentum, Christentum, und dann im Islam. Und die allermodernste Entwicklung, das ist dann der Atheismus. Der moderne Mensch, der merkt, es gibt überhaupt keinen Gott. Das war alles nur Einbildung. Zwar war das alles höhere Entwicklung, aber die eigentliche hohe obere Entwicklung ist nun, dass man merkt, es gibt gar keinen Gott. A heißt nicht oder ohne. Atheismus, die höchste Stufe. Man hat allerdings dann einen Schock erlebt, besonders im 20. Jahrhundert, als man diese Kulturen, eingeborenen Kulturen zu studieren. Man hat festgestellt, dass diese Völker, die man als Animisten bezeichnet, Verehrer von Geistern und Seelen in der Natur, die viel Magie treiben und so, dass die eine Kenntnis haben von einem einzigen Schöpfergott. Praktisch alle Stämme in Afrika wissen um einen einzigen Schöpfergott. Und sie geben ihm auch wunderbare Namen. Aber dieser Gott spielt normalerweise keine Rolle in den traditionellen Stammesreligionen. Sie sagen, dieser Gott ist weit weg, er ist erzürnt über uns, weil unsere Vorfahren gesündigt haben. Es gibt auch andere Erklärungen. Und sie sagen sich, er hat uns nie was zuleide getan, darum müssen wir ihm auch nicht opfern. Aber die Geister und die Dämonen, die machen uns dauernd Angst und wir müssen sie beschwichtigen durch Opfer und Gaben. Nun, das passt natürlich nicht zu diesem System. Aber es passt durchaus zu dem, was die Bibel sagt über die Religionsentwicklung. Die Bibel sagt, es gab einen Urmonotheismus. Am Anfang war der Glaube an einen einzigen Gott. Und dann hätten sich die Völker der Welt immer mehr davon entfernt und sind hingekommen zum Animismus, Seelenverehrung, Polytheismus, Verehrung vieler Götter, Pantheismus, zur Verehrung von allem als Göttlichem und dann eben auch zum Atheismus, dass man sagt, es gibt keinen Gott. Der Atheismus ist gar nicht modern, denn Psalm 14, Vers 1 sagt ja zum Beispiel schon in der Bibel vor 3000 Jahren, der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Ganz wunderbar wird die biblische Sicht der Religionsentstehung im Römerbrief geschildert. Lesen Sie das zu Hause nach in Ihrer Bibel. Hier lesen wir Römer 1 ab Vers 19. Da wird über die nichtjüdischen Völker gesprochen. Das, was man von Gott erkennen kann, ist für die Menschen deutlich sichtbar. Ihr selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Also die Stelle sagt, die Völker der Welt wissen eigentlich um den Schöpfergott. Sie wissen, dass die ganze Ordnung, all das Schöne in der Natur, nicht selber entstehen konnte, sondern es braucht jemand, der darüber steht und das alles ins Dasein gerufen hat. Indem er nicht Teil der Natur ist, sondern vor der Natur da war. Aber sie haben ihm nicht den Dank gebracht. Das können wir also heute ganz wunderbar nachvollziehen, zum Beispiel in Afrika, in der Erforschung der traditionellen Religionen. Das ist genau so. Und nicht nur dort. Römer 1, Vers 21. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen. Und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Das ist Religionskritik. Die biblische Religionskritik ist sehr hart, sehr scharf. Und weiter, die Menschen vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Also der Vorwurf an die Völker durch den Römerbrief: Anstatt dass man den Schöpfer verehren würde, hat man begonnen, die Natur zu verehren. Das ist genau das, was wir im Europa des 20. Jahrhunderts heute wieder erleben. Nämlich der Natur wird zugeschrieben, was eigentlich Gott zugeschrieben werden muss. Nicht wahr, wenn man zum Beispiel einen wunderbaren Schmetterling sieht, dann sagt man, ach, das ist schon wunderbar, was die Natur alles hervorgebracht hat. Wie bitte? Wer hat das gemacht? Wer hat den Schmetterling gemacht? Die Natur. Ja? Was hat sie sich dabei überlegt? Ja, das ist nicht so, das ist durch Entwicklung gegangen und die inneren Kräfte der Natur. Dauernd ist es die Natur, die alles so wunderbar gemacht hat. Ja, wer ist denn die Natur? Man sagt nicht der Schöpfer, weil man die Natur mehr verehrt als den Schöpfer. Der doch für immer und ewig zu preisen ist, sagt Paulus. Amen. Ich mache natürlich noch sehr punktuell. Herr Bossart hat gesagt, ein solches Thema könnte mein ganzes Semester Vorlesungen darüber machen und ich muss in einem Abend das ganze Thema so zusammenfassen. Also ich kann nur punktuell so andeuten. Ich möchte jetzt mal zu den Inkas gehen und auch dort das Gesagte illustrieren. Und zwar gehen wir in die letzte Zeit des Inka-Reiches, kurz bevor die Europäer es kaputt gemacht, verwüstet haben, zerstört haben. Brutal und grausam. Es war die Zeit von Pachacuti. Pachacuti war ein Verehrer der Sonne, ein leidenschaftlicher Verehrer. Er hat die Sonne angeschaut und dann hat er einmal gesehen, wie eine Wolke davor gegangen ist. Und plötzlich hat er sich gesagt, ach, wie kann das sein, dass Inti ein Gott ist? Wenn eine kleine Wolke Intis Licht verdecken kann, Inti kann gar kein Gott sein. Inti ist ein Geschöpf. Was? Wir haben dauernd ein Geschöpf angebetet. Und Pachacuti ist dann auf die Suche gegangen nach dem, was seine Vorväter verehrt haben und ist fündig geworden, dass die Vorfahren der Inkas einmal Viracocha, den Schöpfergott, verehrt hatten, den man nie dargestellt hatte mit einem Bild. Und er sagte sich, ich muss aufhören mit Inti, ich muss Viracocha verehren. Und hat begonnen, Viracocha anzubeten, den Schöpfergott. Er hat dann eine Reformation durchführen wollen. Er wollte die Sonnenpriester überzeugen. Aber da ist Widerstand gekommen und die haben gesagt, du, stell dir mal vor, jetzt sagst du dem Volk, alles, was wir bisher ihnen erzählt haben, das war Blödsinn. Ha, siehst du, was dann passiert? Das geht nicht. Und so wurde ein Kompromiss gemacht, dass nur die Oberschicht von Viracocha wissen durfte. Und man sagte der unteren Schicht nichts davon. Und dann kamen die Europäer und haben unter dem Vorwand, sie wollen für die Wahrheit kämpfen und müssen die Götzendiener vernichten, haben sie das Inka-Reich zusammengeschlagen. Aus Geldgier und Bosheit. Und falscher Religion. Ja, aber doch sehr, sehr eindrücklich, dieses Beispiel der Inkas. Die Sonne ist nur eine Lampe. Aber Viracocha, der Schöpfer, er muss der wahre Gott sein. So hat Pachacuti das Wissen seiner Vorfahren wieder neu entdeckt. Ja, jetzt machen wir einen großen Sprung. Wir reisen gerne, oder? Nach China. Nun, was ist so die Ansicht über die Chinesen, über ihre traditionelle Religion? Ja, da sagen die Esoteriker, dort finden wir eben die eigentliche Weisheit, was man eben früher, noch bevor das Christentum gekommen ist und alles so zugedeckt hatte, was man da wusste. Und auch die traditionelle Medizin dort in Verbindung mit ihrem religiösen Denken, das ist es, was wir wieder haben müssten. Aber gehen wir zurück in der Geschichte der Chinesen, dann stellen wir fest, dass früher alles ganz anders war. In die älteste Zeit des chinesischen Volkes zurück aus ihren Quellen sehen wir, dass sie Shang Di verehrt haben, den Herrn des Himmels. Und Shang Di durfte nie dargestellt werden. Der Schöpfergott. Gleichzeitig dazu, ich meine, unsere Quellen haben ja mal einen Anfang und was davor ist, können wir durch Quellen nicht greifen. Gleichzeitig gab es auch die Verehrung der Seelen, also dieser Totenkult. Aber jedenfalls ist deutlich, dass die Chinesen in ihrer frühesten Geschichte, wo wir sie fassen können, die Kenntnis hatten von einem einzigen Schöpfergott, den man nicht darstellen kann. Shang Di, den Herrn des Himmels. Aber um etwa 1000 vor Christus, also etwa in der Zeit von König David in der Bibel, das war die Zeit der Zhou-Dynastie, da hat der Kaiser beschlossen, nein, das Volk soll Shang Di nicht mehr verehren. Das Volk ist zu unwürdig, nur der König darf es. Und so fuhr die Oberschicht des Königs weiter, Shang Di zu verehren. Nämlich jedes Jahr einmal wurde ihm vom König ein Opfer dargebracht, aber das Volk durfte das nicht mehr. Und so geriet Shang Di mehr und mehr in Vergessenheit. Natürlich, das Wissen war immer noch ein bisschen da. Und oft mit Sehnsucht wohl haben Kinder dann die Eltern gefragt, erzählt uns etwas über Shang Di. Und die Eltern wussten nicht mehr viel über Shang Di. Es entstand damals ein religiöses Vakuum und später wurde dieses Vakuum dann ausgefüllt durch Buddhismus und Taoismus und so weiter. Das sind also spätere Stufen in der Religionsgeschichte, die dann das Vakuum, weil man Shang Di nicht mehr kannte, ausgefüllt hatten. Das ist natürlich ein Schock für Esoteriker, dass das Ganze völlig anders aussieht. Dass alles auf dem Kopf steht. Und jetzt machen wir nochmal so einen mutwilligen Sprung und gehen nach Burma, Thailand, zu den Karen. Ein Volk im Himalaya-Gebiet. Traditionell bekannt als ein animistisches Volk, das Geister und Seelen in der Natur verehrte. Aber diese Kultur wurde dann näher studiert und man stellte Gewaltiges fest. Die Karen hatten die Kenntnis von einem einzigen Schöpfergott namens Iwa. Und es gab immer wieder von Zeit zu Zeit und aus diesem Volk Propheten, die kamen und sagten, ihr müsst umkehren von der Verehrung der Geister und der Seelen. Es ist ein Unrecht, was ihr tut. Ihr müsst zurückkehren zu Iwa. Iwa ist von jeher, er hat keinen Anfang. Iwa hat alles geschaffen. Iwa hat am Anfang einen Mann und eine Frau geschaffen. Und dann kam ein böses Wesen und hat sie aufgefordert, von der verbotenen Frucht zu essen. Und weil sie auf dieses Wesen gehört haben und nicht auf Iwa, ist Krankheit und Tod gekommen. Aber, so sagten die Propheten, wenn wir zurückkehren zu Iwa und ihm unsere Sünden bekennen, wird er sie uns vergeben. Iwa wird sich wieder über uns erbarmen. Und sie sagten auch, unsere Vorfahren hatten einmal ein Buch von Iwa. Wir haben es verloren. Und das Eigenartige ist, die Karen waren ein analphabetisches Volk. Die hatten gar keine Schrift. Die hatten die Tradition, ihre Vorfahren hätten einmal ein Buch gehabt von Iwa. Es ist verloren gegangen, weil sie unachtsam waren und sich von ihm abgewandt hatten. Aber Iwa hat gesagt, dass einmal Leute kommen werden, die werden das verlorene Buch von Iwa wieder zurückbringen. Und Sie verstehen, dass das ein Fest war, als dann Missionare gekommen sind mit der Bibel in der Hand. Die sind fast umgefallen, die Karen. Wow, das verlorene Buch bekommen wir zurück. Hier noch ein paar Bilder, so Eindrücke von dem Karen-Volk aus Burma. Aus Thailand, hier, das sind thailändische Karens. Und man hat eine ganze Reihe weiterer Völker gefunden, die genau das Gleiche kannten, die den Gedanken vom verlorenen Buch, das ihre Vorväter verloren hatten und das ihnen eines Tages zurückgegeben werden sollte, damit sie wüssten, wie sie zu dem Gott, der die Welt gemacht hat, zurückkehren könnten. Ja, und jetzt kommen wir wieder nach Europa. Jetzt haben wir unsere Rundreise beendet. Und müssen sagen, ja, in Europa hat man jahrhundertelang den einen Gott der Bibel verehrt. Und man hat sogar zu einem gewissen Zeitpunkt die Buchdruckerkunst entdeckt, so dass es schließlich möglich war, dass jeder in Europa eine Bibel, ein Buch von dem Schöpfergott haben konnte. Ganz billig, wenn nicht sogar gratis. Aber nun hat eine Generation und eine zweite Generation begonnen, dieses Buch immer mehr zu vergessen. Europa ist zu einem Volk geworden, das das Buch von dem Schöpfergott verliert. Wer bringt es den Europäern zurück? Genau diese Entwicklung. Also Animismus ist nicht die unterste Stufe, sondern nach dem Monotheismus kommt hier der Animismus wieder. Aber etwas, das sich immer wieder in der Geschichte der Völker erfüllt hatte. Und ich möchte nochmals hier zeigen, warum der Gott der Bibel nicht der gleiche Gott ist wie der Gott oder die Götter oder das Göttliche in der Esoterik. Der erste Satz der Bibel macht das schon klar. Wir machen Grammatikunterricht. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Nun, was ist Subjekt im Satz? Klar, Gott ist der Handelnde im Satz. Prädikat ist schuf. Gott schuf. Wen? Was ist das Objekt im Satz? Den Himmel und die Erde. Dieser Ausdruck bezeichnet die ganze Natur. Also macht der erste Satz schon deutlich, indem er trennt zwischen Gott als Subjekt und der Natur als Objekt, dass Gott und die Natur nicht eins ist, sondern dass die Natur nur sein Werk ist. Das ist genau gleich, wenn ein Maler ein Bild malt und wenn die Leute sagen würden, das Bild ist der Maler. Das ist nicht sehr freundlich. Aber wenn sie sagen, der Maler hat etwas ganz Wunderbares gemacht, ja, dann ist das etwas anderes. Oder wenn ein Musiker etwas komponiert und man sagt, dieses Musikstück, das ist der Komponist, das ist nicht sehr freundlich. Aber man könnte sagen, der Komponist hat etwas ganz Wunderbares komponiert. Also das Werk ist nicht das gleiche wie der wirkt, der schafft. Die Natur ist Gottes Werk. Und darum sind wir keine Götter. Wir sind nur Geschöpfe. Jetzt wollen wir ganz kurz anschauen, was die Bibel sagt über den Ursprung der Menschheit. Das wird in unserem Zusammenhang sehr interessant sein. Die Bibel sagt, es hat eine Urmenschheit gegeben. Dann, dazu gehört auch die Geschichte mit Paradies und Sündenfall, das, was die Karen auch kannten, in Verbindung mit Iva. Und dann sei wegen der Bosheit des Menschen, der sich von Gott abgewandt hatte, eine Sintflut gekommen. Nun ist Folgendes interessant, was die moderne Anthropologie gezeigt hat, dass man in der ganzen Welt bei den Völkern Geschichten findet von der Sintflut. Hier ist ein großer Teil eingezeichnet. Immer ein Punkt zeichnet einen Ort, wo man eine Sintflutgeschichte gefunden hat bei eingeborenen Völkern. Sie sehen sehr viele in Nordamerika bei den Indianern, Aber überall, auch in Südamerika, auch in Afrika, im alten Europa, in Asien und so weiter. Und zum Teil ganz verblüffende Details, gleich wie in der Bibel. Muss man sich doch fragen, ja, woher haben diese Völker diese Idee gehabt? Nun, eine Erklärung ist, es hat eben einmal eine Sintflut gegeben und die Menschheit hat sich dann wieder ausgebreitet von einem Punkt und die haben diese Erinnerung von einem göttlichen Gericht über die Menschheit mitgenommen und mündlich, beziehungsweise besonders in den nahöstlichen Völkern auch schriftlich weitergegeben. Natürlich könnte jemand anders sagen, halt, das muss man anders erklären. Das ist so gekommen. Missionare sind hier zu diesen Völkern gekommen. Die haben ihnen die Sintflutgeschichte erzählt und dann haben sie aus dieser Sintflutgeschichte einen Mythos gemacht, wo dann ihre Götter auch eine Rolle spielen und so weiter da drin. Nun, aber das Problematische an dieser Auffassung ist, dann müsste man aber auch zum Beispiel die Jona-Geschichte als Mythos finden oder die Geschichte mit dem Auszug aus Ägypten und den Plagen und so weiter. Also Dinge aus der späteren biblischen Geschichte müsste man auch bei den eingeborenen Völkern als Mythen finden, als Geschichten, als Überlieferungen. Aber man findet sie nicht. Es sind nur Dinge bis zu dem Punkt, bis zum Turmbau von Babel und der Sprachenverwirrung. Nur solche Dinge findet man bei eingeborenen Völkern. Aber was nachher kommt in der Bibel, findet man bei ihnen nicht. Also man findet bei den eingeborenen Völkern der Welt Dinge, die man in den ersten 11 Kapiteln des ersten Buches Mose findet. Schöpfung, Paradies, Sündenfall, Sintflut, Turmbau und Sprachenverwirrung und dann die Völkerwanderung von einem Punkt aus, wo die Sprachenverwirrung geschehen ist. Aber spätere Dinge findet man bei ihnen nicht. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir da diese ersten Kapitel der Bibel nun als Tatsache nehmen können, mit gutem Recht, dann können wir auch gleich erklären, warum gibt es verschiedene Rassen. Schwarze, weiße, rote und so weiter. In der modernen Genetik kennt man das Prinzip des Flaschenhalsphänomens. Das geht so. Man hat eine Grundpopulation, also eine bestimmte Menge der gleichen Art. Das ist die Flasche. Und dann kommt es zu einem Flaschenhals, sagen wir, durch eine Katastrophe. Die meisten werden sterben von der Grundpopulation, nur einige überleben. Und dann müssen die sich in einer kleinen Gruppe untereinander wieder vermehren. Und innerhalb von 2 bis 3 Generationen kommen neue Rassenmerkmale heraus. Nun, dieses Prinzip haben wir dann angewendet, eben auch auf Hundezucht und Tomatenzucht und so weiter. Und kann in kürzester Zeit phänomenale Veränderungen erzeugen. Das hat mit Evolution nichts zu tun, sondern das sind Dinge, die im Erbgut schon vorgegeben sind. Nun, ein Flaschenhalsphänomen haben wir genau mit der Sintflutgeschichte. Wir haben vorsintflutlich eine Ursprungspopulation, die durch die Sintflut einen Flaschenhals erlebt hatte. Und innerhalb von 2, 3 Generationen müssen dann neue Rassen entstehen. Und interessant, die Bibel erzählt, dass sich diese Urgesellschaft nach der Flut wieder zusammengetan hat in Babel, dem Turmbau. Und dann durch die Sprachenverwirrung ist es nochmals zu einer Aufspaltung gekommen. Also nochmals zu einem zweiten Flaschenhalsphänomen, was die Rassenbildung nochmals förderte. Und zwar so, dass das Erbgut heute so spezialisiert ist, dass man heute das Gleiche nicht mehr wiederholen kann. Man kann also nicht einfach durch dieses Phänomen wieder Schwarze erzeugen aus Europäern. Nun, das erklärt die verschiedenen Rassen der Welt, die dann ausgewandert sind nach der Flut und sie haben diese Erinnerung an den einen Gott mitgenommen. Aber sie sind massenweise von diesem einen Gott weggekommen. Hinein in die Esoterik und den Okkultismus. Noch ganz schnell möchte ich erklären, aus dieser Sicht kommen viele Naturwissenschaftler die Christen sind, dann zu einem biblischen Erklärungsmodell der Entstehung der geologischen Schichten. Dann werden die geologischen Schichten nicht mehr gesehen als Ereignisse durch Millionen und Millionen von Jahren, wo dann da drin die Fossilien versteinert worden sind, oder die Tiere zu Fossilien geworden sind, durch Versteinerung, sondern man erklärt das als sehr schnell nacheinander gebildet, katastrophal in der Sintflut und ihren Nachfolgekatastrophen. Wir sehen hier diese Schichten. Der einzige Unterschied zwischen evolutionistischer Geologie und biblischer Geologie ist dann, man erklärt diese Schicht nicht mehr entstanden allmählich durch natürliche Prozesse, Flussaufschüttung, Wind, Erosion und so weiter, sondern ganz schnell katastrophal nacheinander gebildet. Und es gibt auch gute Argumente dafür, dass die Schichten, wie wir sie heute kennen, aus der ganzen Welt, dass sie schnell entstanden sind und nicht allmählich. Man hat viele Stellen gefunden, wo zum Beispiel Bäume versteinert sind, in Schichten drin, aufrecht stehend, bis 17 Meter Höhe. Ja, wenn da die Schichten Millimeter um Millimeter in Jahrtausenden und Millionen von Jahren gebildet worden wären, dann wäre der Baum hier schon längst verrottet. Aber der muss ganz schnell verschüttet worden sein, sodass er versteinert werden konnte. Überhaupt, bei schneller luftdichter Abschließung im Schlamm, so können am besten Fossilien überhaupt entstehen. Normalerweise entstehen gar keine Versteinerungen. Und Sie sehen auch hier zum Beispiel diese interessante Schichtenbildung, eine Kreuzschichtung, sieht man das? Das entsteht nicht im Lauf von Millionen Jahren allmählich, sondern das entsteht in starker Strömung, und im Modell hat man das simuliert im Labor. Innerhalb von Stunden kann man dieses Bild mit meterhohen Paketen bilden. Genau diese Form. Nun, das ist das Ishtar-Tor in Babylon. Die Völker kannten den einen Gott, aber sie sind weggegangen, haben sich verstreut und haben sich der Esoterik und dem Okkultismus zugewandt. Ausgehend vom Nahen Osten, der ja schön an der Schnittstelle der drei Kontinenten Afrika, Asien und Europa liegt. Also sehr strategisch sehr gut für eine Völkerwanderung. In diesem Ausmaß. Nun, die Menschen, die weggegangen sind von Babel und wieder neue Kulturen gebildet haben, sie haben wieder neu auf die Lüge der Schlange gehört, die schon vorsintflutlich im Paradies erzählt worden ist. Die Schlange, das erste Medium, das es gegeben hat, sagte: Ihr werdet sicherlich nicht sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das Schreckliche des Todes wird geleugnet. Sehr deutlich zum Beispiel in der Reinkarnationslehre. Der Tod ist gar nicht schlimm, das ist nur ein Tor in ein neues Leben. Der Tod ist gar keine Katastrophe. Und es geht darum, höhere Erkenntnis zu haben. Esoteriker, das sind die Eingeweihten, die mehr wissen als die anderen. Höhere Erkenntnis. Und es geht darum, ihr werdet sein wie Gott. Der Mensch sieht sich nicht mehr als Geschöpf, sondern letztlich als göttlich beziehungsweise als Gott. Das sind die Grundprinzipien des Okkultismus und sie haben sich durchgezogen durch all die Jahrtausende bis heute. Nun, der Römerbrief hat ein Urteil gefällt in Kapitel 1 über die heidnischen Völker, die sich von Gott abgewandt haben. Aber dann auch Kapitel 2 ein schweres Urteil über das jüdische Volk, dass Gott gegenüber auch untreu geworden ist. Obwohl sie die Bibel hatten und den einen Gott so klar kannten. Und dann kommt der Römerbrief zu diesem Schluss in Kapitel 3, Vers 22. Es macht keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Dass Menschen aber für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein vergossenes Blut ist Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Der Römerbrief, der ja vor ein paar Jahrhunderten die Welt dermaßen verändert hatte, als ein Mönch namens Martin Luther die Bibel gelesen hatte und erkannt hat, ach so, der Mensch kann zu Gott kommen, aber ohne eigenen Verdienst, ohne eigene Leistung, allein durch Glauben, allein aus Dankbarkeit für das Sühneopfer, das Jesus Christus bereits gestellt hatte. Und da ist die Reformation ausgebrochen in Europa. Und es war ein Zurück zur Schrift. Ich meine, das darf ich ruhig sehr betonen, denn wir sind hier in einem reformierten Kirchgemeindehaus. Die Reformation hat zurückgeführt zur Schrift. Dem Volk ist das Buch vorenthalten worden während Jahrhunderten. Das Buch muss dem Volk wieder zurückgegeben werden. Sie sehen auch, warum ich eine Wichtigkeit sehe in der Arbeit als Bibelübersetzer. Das Volk muss das Buch wieder haben, um zu wissen, wie man zurückkehrt zu dem einen Gott. Und es ist ein wunderbares Angebot, nicht durch Leistung, sondern durch Gnade. Sola gratia war der zweite reformatorische Spruch. Sola scriptura, allein die Schrift. Sola gratia, allein durch Gnade, ohne eigene Leistung, können wir zu Gott zurückkehren, weil Jesus Christus alles getan hat am Kreuz. Und dann sola fide wurde entdeckt aus diesem Buch. Allein durch Glauben an Jesus Christus und sein vollbrachtes Opfer auf Golgatha. So kann der Mensch mit Gott versöhnt werden, mit Gott in Ordnung kommen. So kann die persönliche Schuld, die als Mauer zwischen uns und dem Schöpfer steht, entfernt werden. Und wir werden nicht Götter, aber wir werden Menschen, die einer ganz persönlichen Beziehung zum ewigen Gott leben können. Im Alltag. Wir brauchen nicht unseren Verstand abzugeben und in Passivität zu verfallen und irgendwelche Laute von uns zu geben, die wir gar nicht verstehen. Nein, in einer ganz persönlichen, bewussten Beziehung im Alltag. Mit Gott sprechen, wo wir sind. Das ist wunderbar. Und diesen Weg gibt es. Und es ist eine Botschaft, die so wichtig ist, gerade für Europa an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Es gibt einen Weg zurück. Aber die Esoterik, das ist der Weg weg in die Irre. Ja, also wir machen jetzt eine Pause und ich werde Ihnen etwas musikalisch weitergeben und dann haben wir Gelegenheit für Fragen. Es ist jetzt ziemlich weit vorgeschritten. Ich habe diesen Vortrag das erste Mal so gehalten, darum wusste ich nicht genau, wie lange es geht. Ich entschuldige mich nicht, wenn ich zu lang gewesen bin. Wer dringend gehen muss, der darf jetzt gehen. Aber sonst bitte ich doch zu bleiben. Und gerade der Frageteil soll nicht ein kleiner Anhängsel sein, sondern als etwas Wichtiges betrachtet werden. Ich habe grundsätzliche Dinge versucht zu sagen, aber es gibt sicher viele Detailfragen. Und so möchte ich diesen ersten Teil beschließen mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, danke, dass du der Schöpfer Gott bist und dass du zu uns Menschen gesprochen hast durch die Schrift, durch die Heilige Schrift. Wir danken dir, dass wir in einer Kultur leben dürfen, wo wir Zugang haben zu dieser Schrift. Hilf uns, dahin zurückzukehren, um den Weg zurück zu dir, dem einen Gott, finden zu können. Danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz als Stellvertreter gelitten hast und die Strafe erlitten hast, die wir verdient hätten. Danke, dass es eine so frohe, wunderbare Botschaft gibt und hier ist, der diesen Weg zurück noch nicht gegangen ist, dass er ihn heute Abend mit einer ganz klaren, nüchternen, bewussten Entscheidung fasst. Ohne den Verstand abzugeben, sondern im Vertrauen auf dich, den allweisen, allmächtigen, herrlichen Gott. Amen. wiederhole jeweils die Frage hier vorne fürs Band und damit auch alle hören. Also man kann Schweizerdeutsch fragen. Immer die erste Frage, das ist der Durchbruch und dann läuft's. Wunderbar. Ja?
Eine Frage, gibt es einen sinnvollen Gebrauch von Astrologie?
Gibt es einen sinnvollen Gebrauch von Kartenlesen, Astrologie? Nun, wir haben gesehen, dass diese Dinge nicht irgendwie neutral sind, sondern die sind aufgebaut auf ganz bestimmten Lehren. Und diese Lehren sind dem Gott der Bibel entgegen. Also wer sich auf diese Dinge einlässt und sein Vertrauen auf diese Dinge stützt, der stützt sich dann nicht mehr auf den Schöpfer Gott, sondern er gibt sein Vertrauen gewissermaßen anderen Göttern ab. Auch wenn er dem nicht so sagen würde. Aber ich meine gerade die Astrologie. Natürlich, heute spricht kaum einer davon, dass diese Tierzeichen, dass das Götter sind. Oder dass die Sonne und der Mond und die sieben Planeten, die eine wichtige Rolle spielen, dass das Götter sind. Das sagt niemand. Aber das haben die Begründer der Astrologie gesagt, das sind Götter. Und man geht eigentlich auf alten Götzendienst wieder ein. Natürlich so verpackt, dass der durchschnittliche Europäer am Ende des 20. Jahrhunderts eben das auch akzeptieren kann. Und so geht man auf Mächte ein, die tatsächlich existieren, aber die gottwidrig sind, gegen Gott sind. Und das zeigt die Erfahrung, dass Menschen, die sich auf okkulte Praktiken einlassen, dadurch auch umso mehr gehemmt werden, gehindert werden, zum Glauben an Jesus Christus zu kommen. Das sind ganz eigenartige Phänomene, die man dann feststellen kann, wie das kann gehen in gewissen Fällen bis hin, dass man absolut den Namen Jesus nicht mal aussprechen kann. Gut, das sind extreme Fälle. Aber das zeigt, dass das sind Mächte dahinter. Und man kann sich diesen Mächten graduell öffnen. Es gibt alle Abstufungen. Und darum ist es eben wichtig, dass man auch am Anfang schon einen klaren Schnitt macht und sich nicht auf solche Dinge einlässt. Weiter. Ja.
Ich würde gerne wissen, wo man Kinesiologie einstuft und wo das...
Also, was ist Kinesiologie? Woher kommt sie? Nun, es gibt so viele verschiedene Praktiken und es sind immer wieder neue. Sobald Sie merken, es hat zum Beispiel etwas zu tun mit irgendwelchen Kräften oder Lebenskräften, die dabei fließen, dann merken Sie, aha, da haben wir wieder diese Grundlehre des Okkultismus. Und das spielt ja in der Kinesiologie eine Rolle. Ist in dem Sinn eine Verquickung von alten esoterischen Gedanken mit auch modernen naturwissenschaftlichen Einsichten. Gerade auch über die Funktion des Gehirns und so weiter. Und das ist allgemein oder sehr oft beim Okkultismus in Europa oder im Westen, er wird immer oder sehr oft wissenschaftlich verpackt. Das heißt, es werden auch Dinge hineingenommen, die wahr sind, die richtig sind. Natürlich hat der Mensch zwei Hirnhälften und so weiter. Und gibt es bestimmte Gesetzmäßigkeiten, wie die miteinander verknüpft sind und funktionieren. Aber da werden diese Dinge genommen und die werden verquickt mit alten esoterischen Lehren. Und das macht das Ganze so gefährlich und so schwierig, so dass man es gar nicht mehr entflechten kann. Also das ist eine große Schwierigkeit, aber das ist ja gerade auch etwas vom Verführerischen dran. Dass nicht einfach alles falsch und daneben ist, sondern dass es vermischt wird, und zwar so vermischt, dass man es nicht mehr entflechten kann. Weiter? Ja?
Also, Sie sagen, in den 60er Jahren gab es auch eine christliche Bewegung nach übersinnlichen Phänomenen.
In den 60er Jahren hätte es eine christliche Bewegung gegeben mit Jagd nach Übernatürlichem. Wie ist das weitergegangen? Also, eigentlich war das in den 60er Jahren schon die zweite Stufe. Das Ganze hatte eine Vorstufe anfangs dieses Jahrhunderts, aber die war sehr klein. Und hat sich dann nicht auf die allgemeine evangelikale Welt ausgewirkt. Das war nämlich die Pfingstbewegung Anfang dieses Jahrhunderts in den USA. Die Kirchen dort waren sehr tot und es gab kein Leben da. Und so entstand der Wunsch, dass doch wieder neues Leben hineinkommt. Denn christlicher Glaube ist lebendig, ist nicht etwas Totes. Und da traten dann diese Phänomene auf von ekstatischem Zungenreden, also wo der Sprecher gar nicht weiß, was er ausspricht, ist dem Sinn genau das Phänomen des passiven Geistes und weitere solche übernatürliche Phänomene. Und das hat dann Schule gemacht, ist auch bis nach Europa gekommen, aber das hat sich gewissermaßen außerhalb der übrigen evangelikalen Kirchen hat sich das niedergeschlagen in eigenen Gemeinden. Aber die 60er Jahre, das Klima war so weit vorbereitet, dass es allgemein in der Gesellschaft diese Sehnsucht gab nach Übernatürlichem. Und darum, die charismatische Bewegung ist dann nicht eine auf eine Kirche beschränkte Bewegung gewesen, sondern die hat alles durchdringt, und zwar bis in die katholische Kirche und in die reformierte Kirche hinein. Also alle Gemeinden fast sind dadurch betroffen worden und immer wieder mit den gleichen Phänomenen, wie Zungenreden, wo der Sprecher nicht weiß, was er sagt. Und dazu ist zu sagen, in 2. Timotheus 4, also gerade in dieser Stelle, wo Paulus über die letzten Tage spricht in der Christenheit, wir haben etwas davon gelesen, dort sagt Paulus zu Timotheus, du aber sei nüchtern in allem. Nun, Timotheus hatte keine Alkoholprobleme. Denn im ersten Brief schon musste er ihm sagen, er solle doch ab und zu auch ein bisschen Wein trinken und nicht nur Wasser, wegen seiner häufigen Bauchschmerzen und Übelkeiten. Quasi als medizinisches Mittel. In angemessenem Maß. Nun, im zweiten Brief sagt er, du aber sei nüchtern in allem. Das Wort für nüchtern ist im Griechischen das Wort Nepho. Das renommierte griechische Wörterbuch von Walter Bauer zum Neuen Testament erklärt Nepho unter anderem Abwesenheit von jeglicher seelischen und geistigen Trunkenheit und so weiter. Abwesenheit von jeglicher seelischen und geistigen Trunkenheit. Und dieser Aufruf zur Nüchternheit ist im Neuen Testament nicht nur hier, sondern Sie finden das mehr als 10-mal. In 1. Petrus 4 sogar der Aufruf in Verbindung mit dem Gebet. Seid nüchtern in Bezug auf die Gebete. Also ohne geistige und seelische Trunkenheit. Nun, natürlich kamen viele der ersten Christen, die kamen eben aus einer heidnischen Kultur, wo Ekstase und solche Dinge und Esoterik an der Tagesordnung war. Und die wollten solche Phänomene wieder auch ausleben im Christentum. Und da wurde klar der Schnitt gemacht. Das geht nicht. Also Nüchternheit, von Freude wird viel gesprochen. Freude ist nicht an sich Ekstase. Nicht wahr? Der Philipperbrief spricht 16 Mal in seinen 4 Kapiteln spricht er über Freude und Frohsein und so weiter. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals will ich sagen, freut euch. Also Christentum muss Freude ausstrahlen, sonst ist etwas schiefgegangen. Aber Nüchternheit, nicht irgendwie Phänomene, wo man die Selbstkontrolle verliert. Das war ein Exkurs. Jetzt, wie ist es weitergegangen? Das war ja Ihre Frage. Nun, die charismatische Bewegung hat sich ausgebreitet bis in die katholische Kirche. Übrigens, der Papst hat sich dann positiv dazu gestellt, wollte sie auch fördern innerhalb der katholischen Kirche. Und in den 80er Jahren ist es zu einer neuen Welle gekommen, die nennt man die dritte Welle. Und da spricht man davon, jetzt würde es in Europa dann bald eine riesige Erweckung geben, wie man sich das kaum vorstellen kann. Und die Christen würden Zeichen und Wunder vollbringen, die sogar das, was die Apostel einst getan hatten, in den Schatten stellen würden. Und die Menschen würden, die Christen würden wieder Kräfte gewinnen, unglaublich. Und es gibt viele Vorreiter in dieser Bewegung. Und man kann bei verschiedenen ganz klare Verbindungen direkt aufzeichnen zu esoterischen Quellen. Und Die haben ganz, auch zum Teil ganz offen zugegeben, wo sie ihre Gedanken her hatten. Oder ganz wichtig ist zum Beispiel Yonggi Cho, dieser koreanische Prediger von der, sag mal, der Kirche mit der größten Mitgliederzahl. Er hat zum Beispiel diese Visualisierungslehre. Er sagt, man muss sich etwas vorstellen, innerlich, und dann wird das auch. Oder man muss etwas sagen und ausdrücken, und so kann der Mensch schöpferisch wirken, so wie Gott am Anfang gesprochen hat und es hat gewirkt. Nun, das kennt man aus dem Buddhismus und überhaupt aus der Magie. Quasi mit Wort und mit Imagination etwas bewirken. Es ist reines Heidentum. Aber man war schon so vorbereitet durch die Entwicklungen davor, dass viele Christen, auch solche, die wirklich echte Christen sind, Tausende, die auch die Bibel lieben, auf diese Dinge eingetreten sind. Es ist sehr tragisch, das zu sehen, aber man kann ja auch erkennen, wo die Irrtümer sind und das korrigieren. Also da wird eine massenweise Vermischung sogar von echtem Evangelium mit esoterischen Praktiken vollzogen. Also das wäre die dritte Welle. Ja?
Was für eine Gefahr hat Mandalas mal für unsere Kinder in der Schule?
Gute Frage. Mandala malen, was hat das für eine Gefahr für unsere Kinder in der Schule? Das ist jetzt der große Hit in den Schulen. Mandala, das sind so kreisförmige Bilder, die von den Kindern ausgemalt werden sollten. Und ich meine, wenn man das so zum ersten Mal sieht, dann denkt man, das ist ja, was ist das Besonderes? Eben, das ist einfach so wie ein Malbüchlein, das man ausmalt. Und das machen Kinder gerne und das ist auch schön, oder? Aber da stecken ganz große Hoffnungen dahinter, denn es ist eine Meditationsform, die man in den östlichen Religionen schon lange praktiziert hatte. Also dieses Mandala-Malen ist quasi ein religiöses Ritual, dass, wenn man das praktiziert und genügend praktiziert, dass das zu einer inneren Wirkung wird. Und das wird bezeugt, dass viele dadurch ganz erstaunliche Dinge erlebt haben. Also das heißt, in unseren Schulen werden mehr und mehr esoterische Gedanken auf spielerische, kindsgerechte Art hineingebracht. Und das ist natürlich ein schweres Unrecht. Denn das tastet ja auch die Grundrechte an. Das wären Dinge, die man letztlich bis vors Bundesgericht bringen könnte, wenn da die Kinder dauernd mit solchen Dingen unter Druck gesetzt werden. Natürlich, man muss nicht damit beginnen, man muss mit der Lehrerin und mit dem Lehrer sprechen und die meistens wissen sie auch selber gar nicht, was dahinter steckt. Und weil sie das auch wieder so mitbekommen haben, dass das eigentlich sehr gut ist und die Kinder entspannt und sie harmonischer macht in der Klasse. Und das ist ja so ein großes Problem. Die Klassen heute sind viel schwieriger zu führen und sie sind viel unruhiger innerlich als vor 20 Jahren in der Schule. Also kommen solche Dinge mehr und mehr. Aber da müssen wir vernünftig sprechen mit den Lehrern, um die Kinder wirklich vor dem zu schützen. Da haben wir Grundrechte und gerade das Bundesgericht, die sind ja immer sehr zu haben, wenn es geht um Grundrechte. Wenn man Dinge kommt, wo man betonen kann, die Grundrechte wie Glaubens- und Gewissensfreiheit, das schützen sie gerne, das haben sie gerne, wenn man mit solchen Dingen kommt. Und darum, wir sollen den Lehrern gegenüber auch betonen, wie wichtig uns die Grundrechte sind in der Schweiz und nach diesen Grundrechten auch weiterhin leben und gerade, wenn es um Glaubensdinge geht. Weitere Fragen, ja?
Mir ist bekannt, dass in der Bundesschweiz im Kindergarten die schulische Heilpädagogik, also im Auftrag der schulischen Heilpädagogik, den Kindergärtnern ohne anzumelden bei den Eltern die Meridian abgesucht wurden. Was halten Sie davon und wie würden Sie die betroffenen Eltern dazu raten?
Also in einem heilpädagogischen Kindergarten sind bei den Kindern Meridiane abgesucht worden, und zwar ohne, dass man die Eltern zuvor befragt hat, was ich darüber denke.
Durch die Heilpädagogik.
Durch die Heilpädagogik, ja. Nun, das ist natürlich eine klare Verletzung der Grundrechte. Denn Meridiane, was sind das? Das sind Dinge, die in den östlichen Religionen eine wichtige Rolle spielen. Man sagt, das sind Lebensströme, die die ganze Natur durchziehen. Also hat nichts zu tun mit den Meridianen auf der Weltkarte, auf dem Globus. Und man sagt, die ganze Natur wird durchzogen von solchen Lebensströmen und auch der Mensch selber ist durchzogen von Lebensströmen. Und wenn irgendwie eine solche Verbindung, ein solcher Strom im Menschen, eine solche Linie irgendwie gestaut wird, dann führe das zu Disharmonie. Also dass der Mensch sich irgendwie innerlich einfach nicht gut fühlt, nicht in Harmonie. Und durch Behandlung dieser Meridiane könnte man quasi wieder diese Harmonie herstellen. Auf diesem Prinzip beruht dann die Akupunktur, Akupressur und. Das baut alles darauf auf, auch die Fußreflexionenmassage und vieles weitere. Das Prinzip ist Mikro-Makrokosmos, oder? Die Einheit durch Lebensströme verbunden. Nun, da werden also unseren Kindern werden ganz klar östliche Religionen aufgedrängt, sie werden da hinein eingeführt und da haben wir als Christen ein klares Recht, uns dagegen zu stellen. Und auch eine Notwendigkeit, denn diese Dinge sind nicht harmlos. Und es ist so wichtig, dass unsere Kinder eine ganz gute Grundlage bekommen, dass sie auch vor diesen Dingen geschützt werden. Das ist unsere Aufgabe. Aber neben dem Schützen ist natürlich ganz wichtig, dass wir unseren Kindern eine wirkliche Grundlage vermitteln zu Hause. Und zwar den kleinen Kindern. Es ist ganz wichtig, dass man den Kindern sehr früh von der Bibel erzählt und ihnen den Schöpfergott, den Erlöser Jesus Christus nahebringt. Ich denke da so gerne an die Geschichte von Mose. Mose als kleines Baby konnte ja überleben durch besondere Umstände. Und dann durfte durch Spezialerlaubnis seine Mutter ihn stillen. Und erst nachher sollte er dann an einen ägyptischen Hof, wo es durch und durch esoterisch zuging, musste er hingebracht werden. Nun, im damaligen Orient war es natürlich üblich, dass man die Kinder so 3-4 Jahre gestillt hat. Und da hat das Baby und der Junge Mose dann einiges mitbekommen. Denn als er 40 war, ist ihm das alles wieder raufgekommen und er hat sich gesagt, nein, ich will lieber, anstatt so die kurze Zeit der Freude an der Sünde in Ägypten zu erleben, will ich mit meinem Volk, mit Israel als Sklavenvolk, will ich das Leid und die Schmach teilen. Und er hat sich entschieden, auf all den Luxus in Ägypten zu verzichten. Aber das waren diese 3-4 Jahre, die gewirkt hatten, was die Mutter also mit der Babymilch mitgegeben hatte. Und so ist es ganz wichtig, dass unsere Kinder dadurch eine Grundlage und damit auch eine Immunität, eine natürliche Immunität gegen Esoterik mitbekommen. Wir können sie nicht abschirmen. Das ist gar nicht möglich. Aber wir sehen, wie solche Dinge eben schützend wirken. Und dann sieht man auch ein anderes Beispiel. Daniel kam wohl etwa als Teenager nach Babylon. Tja, ohne Mama und ohne Papa. Und dann wurde ihm alles Mögliche vorserviert, auch Götzenopferfleisch. Und der Teenager Daniel sagte sich, nein, da mache ich nicht mit. Ohne dass sein Papa ihm etwas gesagt hatte. Er sagt, nein, da mache ich nicht mit. Und er hat das so eingefädelt und gemacht, dass es schließlich gegangen ist und er konnte sich in Ägypten gegenüber all dieser in Babylon gegen all diese Esoterik wehren. Aber wichtig, in Daniel 1, Vers 10 können Sie nachlesen. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs zu verunreinigen. Es ist ein Herzensentschluss, der vorausgehen muss. Weil wenn man diesen Herzensentschluss nicht gefasst hat und dann in die Situation kommt, dann kippt man normalerweise. Gut, ich habe das während meiner Ausbildung am Konservatorium so erlebt. Plötzlich wurde gesagt, man müsse jetzt, Eutonie wurde angeboten als Freifach. Und das ist auch so eine esoterische Entspannungslehre. Und dann hieß es plötzlich, wir müssen teilnehmen an Eutonie, um da eingeführt zu werden. Gut, ich dachte mir, da wird es einen Vortrag geben. Und ich bin dann gegangen, weil ich dachte, es ist nicht freundlich, wenn man Stunden einfach schwänzt. Nur so, ja, gut, dann bin ich gegangen. Und dann hieß es plötzlich am Anfang so, jeden im Platz, am Boden, auf einer Matte. Ach so. Dann bin ich hingegangen zur Eutonie-Lehre und habe gesagt, also aus bestimmten Überlegungen lehne ich das Ideologische dahinter ab. Oh, da gibt's gar keine Ideologie. Das hat keine Ideologie. Ich habe gesagt, ja, alles, was wir tun, hat zuerst einen Gedanke. Wir machen nichts ohne eine Idee dahinter. Und dann sagte sie, ja, entweder machen Sie mit oder Sie gehen. Ich habe gesagt, dann gehe ich. Ja, ich durfte ja gehen. Also, aber es ist wichtig, dass man vorher den Schluss fasst, hier auf diesem Gebiet keine Kompromisse zu machen. Und so kann man durchkommen, wie Daniel und wie Mose. Ja, noch eine Frage? Ja, da hinten. Also, was sind die Auswirkungen, die offensichtlichsten Auswirkungen, wenn man auf Esoterik und Okkultismus eingeht? Und was sagst du wegen der Befreiung? Wie? Wie kommt man da raus? Ja, wie kommt man da raus? Also, kann sehr verschieden aussehen, wie die Auswirkungen sind. Das kann also sein, bei gewissen, dass sie Angstträume bekommen. Es kann gehen bis Verfolgungswahn. Man kann Stimmen hören. Aber es kommt immer darauf an, in welchem Maß man sich darauf eingelassen hat. Und es kommt oft zu einer sehr starken Ablehnung gegenüber dem christlichen Glauben. Also überdurchschnittlich stark. Und es kann also alle möglichen Störungen geben, auch psychisch. Depressionen können Folgen davon sein. Aber Achtung, Depressionen sind nicht einfach auf das zurückzuführen. Es gibt sowieso, in der Psychiatrie unterscheidet man etwa 20 verschiedene Typen von Depressionen. Und nur ein Typ führt man zurück auf Okkultismus. Also so eine ganz breite Palette. Das heißt also, wenn man auf Esoterik eingeht, man kann Resultate erleben, man kann sogar Gesundheit bekommen, aber man bezahlt einen sehr, sehr hohen Preis. Man kommt damit gewissermaßen unter eine dämonische Belastung, sagt man dem. Ein Druck, eine Bindung an die Mächte der Finsternis. Und wie kann man davon frei werden? Glücklicherweise kann man das. Und ich kann sogar sagen, dass auch manche, die in psychiatrischen Anstalten seit Jahren sind und sie werden nur mit Medikamenten abgefüttert, weil es keine Lösung gibt, könnten gesund werden. Aber ich sage jetzt nur von diesem Typ, der auf Okkultismus zurückzuführen ist. Es gibt nämlich so viele Arten von Schizophrenie, die damit gar nichts zu tun haben. Also aufgepasst, nicht irgendwie pauschalisieren und Pauschalurteile fällen und solches Zeugs. Das müssen Spezialisten abklären im Einzelnen. Aber wenn man von diesen Dingen frei werden will, es ist eigentlich ganz einfach. Man muss das als Schuld vor Gott erkennen. Und dann im Gebet bekennen, Gott gegenüber, bereuen, so wie das nötig ist mit jeder Art von Schuld. Gott gegenüber. Und dann der nächste Schritt ist, dass man auch dankend die Vergebung und Befreiung durch den Herrn Jesus Christus in Anspruch nimmt. So kann man Befreiung erleben. In der Praxis ist es je nachdem so, dass Leute frei werden, indem sie ganz allein das so machen. Es gibt dann aber auch Fälle, wo sie dann trotzdem noch starke Mühe haben nachher und auch gewisse Belastungen immer noch erleben. Und da ist es sicher nützlich, wenn man zu einem Seelsorger geht, der in diesen Dingen sich versteht und der dann helfen kann, wirklich diese Befreiung im Glauben anzunehmen. Aber Sie müssen nicht denken, es gibt nicht Leute, die einfach eine gewaltige Macht haben und die Leute befreien können. Die Befreiung geschieht allein durch Glauben an Jesus Christus. Aber Seelsorger können eine große Hilfe sein im Einzelfall, um diese Befreiung wirklich in Anspruch zu nehmen. Und dann auch wichtig ist es, dass man radikal aufräumt mit diesen Dingen. Also auch zu Hause die Bücher und Zeitschriften und Platten und was man alles hat und Gegenstände, die deine Rolle spielten, alles weg, verschwinden, ins Feuer zerstören. Das ist ganz wichtig, dass man einen Bruch macht mit der Vergangenheit. So wie das immer nötig ist. Wenn jemand zum Glauben kommt, ist es wichtig, dass er mit seiner Vergangenheit wirklich einen klaren Schlussstrich macht. Bekehrung zu Gott ist eine Umkehr, die wirklich das alte Leben abschließt und ein neues Leben mit dem Herrn Jesus Christus beginnt. Wollen wir noch eine letzte Frage und dann kommen wir zum Schluss. Ja? Also, Thema Wasseradern, Wünschelruten, Ströme, die vom Wasser ausgehen durch Häuser. Man muss dann schauen, wo man die Betten hinstellt und so weiter. Was ist davon zu halten? Nun, Sie sehen auch da wieder, es geht so um gewisse Ströme, die durchziehen. Und Ströme, von denen man sich in diesem Fall quasi schützen will, weil es negative Ströme seien. Nun, rein naturwissenschaftlich hat man diese Ströme nicht nachweisen können. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass es dann nicht solche Ströme gäbe. Denn die Naturwissenschaft sieht ja nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit. Ich meine, früher hat man auch nichts gewusst von radiomagnetischen Wellen. Und trotzdem gibt es die. Aber wichtig ist, dass diese Auffassungen dieser Ströme, die von Wasser ausgehen und wie man sich dagegen schützen muss und was man da tun muss, das kommt aus einer esoterischen Lehre heraus. Und das macht das Ganze schon deutlich, aus welcher Quelle man da fischt. Es sind trübe Quellen. Und darum braucht man sich überhaupt nicht von solchen Strömen und von solchen Wirkungen irgendwie beeindrucken zu lassen. Die Bibel spricht überhaupt nicht davon, dass man, um ein glückliches Christenleben zu führen, dass man da auf gewisse Ströme achten müsste. Nein, sondern das sind Dinge, die eben wegführen wollen von der Beziehung zum Schöpfer. Und dann eben auch bei der Wünschelrute und so weiter, da spielen wieder diese kosmischen Kräfte eine Rolle. Und dann, Sie haben die Grundlehren mitbekommen, Mikro-Makrokosmos, und da geht es immer um kosmische Energie, die in der Einheit durchfließt, und Passivität. Da können Sie selbstständig Dinge analysieren und sehen, aus welchen Quellen sie kommen. Ja, gut, also ich glaube, wir müssen offiziell schließen. Es ist 10 Uhr und 44 Sekunden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, aber ich werde noch hier zur Verfügung stehen.